Ja, schönen guten Abend. Bin ich so überall zu verstehen? Wunderbar, dann kann ich in dieser Lautstärke weitersprechen. Wir alle haben viele Fragen, insbesondere haben wir viele Fragen zum Thema Schöpfung. Und damit wollen wir uns heute Abend ein Stück weit einmal auseinandersetzen. Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, da hat man seine Fragen an Radio Jerewan gewandt. Und eines Tages gab jemand folgende Frage an Radio Jerewan weiter. Stimmt es, dass Bauer Pawlow in Moskau in der Lotterie das dort übliche Auto, den Lada, gewonnen hat? Antwort von Radio Jerewan: Im Prinzip ja. Nur das war nicht in Moskau, sondern das war in Leningrad. Und das war kein Auto, sondern ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Wir sehen schon, wenn wir unsere Fragen an Radio Jerewan weitergeben, das wird uns nicht allzu viel helfen. Und so müssen wir uns überlegen, welches ist die richtige Informationsquelle, wenn wir mehr über die Schöpfung erfahren wollen. Ich fange zunächst einmal an mit dem Psalm 19, wo es da heißt: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Dieser Vers sagt uns etwas sehr Wesentliches über eine ganz andere Informationsquelle, die wir vielleicht so direkt noch gar nicht gesehen haben. Hier steht nämlich, dass die Himmel, damit ist gemeint der Sternenhimmel, etwas aussagt über die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, nicht durch das Lesen der Bibel steht hier, sondern durch das Lesen dessen, was der Sternenhimmel aussagt. Mit anderen Worten, die Schöpfung ist in der Lage, uns sehr wichtige Informationen zu geben. Und wir wollen ganz speziell heute Abend uns nicht so sehr mit der Bibel beschäftigen, das auch, aber im Wesentlichen wollen wir einmal lesen, was die Schöpfung uns sagt. Was können wir ablesen aus den Werken der Schöpfung? Ich habe so den Eindruck, dass wir in dieser Frage weitgehend ungeübt sind. Und darum ist es nötig, ein Stück weit sich einmal damit zu beschäftigen, mit diesen Werken der Schöpfung und was wir daraus lesen können und daraus ableiten können. Vor einiger Zeit erschien in Amerika ein sehr bedeutendes Buch, das, man kann sagen, in der Welt die Runde gemacht hat. Und das Buch stammt von dem Biochemiker Michael Behe. Und er hat das Buch geschrieben, Darwins Black Box. Ich will es mal frei übersetzen, Darwins schwarze Kiste. Was ist da wohl drin? Und er hat sehr viele Argumente zusammengetragen dort, insbesondere aus seiner Sicht als Biochemiker. Und dann hat er ein besonderes Kapitel geschrieben. Und aus diesem Kapitel möchte ich einmal ein sehr langes Zitat uns hier mal vorlesen. Und das gibt uns einen Eindruck von dem, was wir heute aus der Forschung entnehmen können. Behe schreibt dort: Während der vergangenen 4 Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das wir vom Leben auf molekularer Ebene haben, wurde aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt, in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert und Kontrollen durchgeführt wurden. Artikel wurden veröffentlicht, Ergebnisse überprüft, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und neuen Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf Molekularebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei. Design. Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, dass es als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Die Beobachtung, dass Leben einem intelligenten Plan folgt, ist von derselben Tragweite wie die Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass Krankheiten durch Bakterien verursacht werden oder dass Strahlung gequantelt imitiert wird. Dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis von jahrzehntelanger, unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors rund um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka-Schreie, also das, was Archimedes einmal ausgesprochen hatte, ich hab's gefunden, aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen, sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und vielleicht sogar als Entschuldigung für einen freien Tag gelten. Doch keine Flaschen wurden entkorkt. Keine Hände klatschen, stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen die Füße zu scharren und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreis reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann zu Boden, schütteln den Kopf und belassen es dabei. Warum greift die Gemeinschaft der Wissenschaft ihre aufsehenerregendste Entdeckung nicht begierig auf? Warum wird die Beobachtung des Design mit intellektuellen Handschuhen angefasst? Das Dilemma ist, wird die eine Seite des Elefanten mit dem Etikett intellektuelles Design versehen, so könnte die andere Seite wohl mit dem Etikett Gott versehen sein. Halten wir nochmal zusammen. Behi sagt, das ist die größte, die aufsehenerregendste Entdeckung dieses Jahrhunderts überhaupt, dass wir aufgrund der Komplexität der Zelle schließen können, es braucht einen sehr genialen Urheber. Ganz eindeutig, ganz klar. Das ist eine sehr wesentliche Erkenntnis. Ist das die Erkenntnis, die wir hier so allgemein in unserem Lande wahrnehmen? Was so die Wissenschaftler sagen, was die Journalisten sagen, wie ist das eigentlich? Es ist mit Regelmäßigkeit, kann man sagen, die beiden Magazine, der Spiegel und Focus, sie bringen, das wird in diesem Jahr nicht anders sein, zu Weihnachten, also in der letzten Ausgabe, immer einen Artikel, der so einen christlichen Touch hat. Aber, wie wir wissen, niemals positiv, nicht missionarisch, sondern da wird so richtig gegen die Botschaft der Bibel geschrieben, und zwar so richtig massiv. Und so will ich uns mal eine aus dem Fokus Nummer 52 vom 21.12.96 einmal ein Zitat vorlesen, in welcher Weise das so geschieht und wie die Menschen in unserem Land dadurch beeinflusst werden. Da heißt es: Die Welt ist rund wie eine Weihnachtskugel, sie dreht sich um die Sonne, und seit dem 22. Oktober dieses Jahres stammt der Mensch auch nach Ansicht der katholischen Kirche vom Affen ab. Es war der Tag, an dem der Papst den letzten großen historischen Streit zwischen Kirche und Wissenschaft endgültig zu den Akten ins Vatikanische Archiv legte. Neuere Erkenntnisse, schrieb der Heilige Vater der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom, geben Anlass, in der Evolutionstheorie mehr als eine Hypothese zu sehen. Ende des Zitats hier. Focus kommentiert dann weiter dazu: Es war eine überfällige Entscheidung in einer Zeit, in der der Papst eine Homepage im Internet betreibt und Chirurgen an seinen Blinddarm heranlässt. Es kommt noch eine ganze Reihe von Ausführungen, die so gemacht werden. Eines möchte ich noch hier einmal nennen. Die Quantenmechanik gibt einem etwaigen Gott die Möglichkeit, in der heutigen Zeit und Welt zu handeln. Wäre Gott nur der Urheber des einen Schöpfungsaktes vor 15 Milliarden Jahren, wer wüsste denn, ob er überhaupt noch lebt? Das sind so die Botschaften, die über unser Land gehen. Und das ist auch das, was wir wiederfinden in den Meinungen der Leute, wenn wir uns hier und da unterhalten. Das ist nicht nur in Deutschland so, auch in anderen Ländern. In der Schweiz zum Beispiel gibt es die Zeitschrift Facts. Und ein Journalist beschreibt dort die Theologen. Wie denken die Theologen? Was sagen sie über den Schöpfungsbericht? Was bleibt da noch übrig? Und dieser Mann, muss ich sagen, hat gut beobachtet. Denn was er jetzt schreibt, trifft die Sache sehr genau. Er sagt: Aber auch die Theologie nahm den gerupften Gott, je länger, je flüchtiger war. Je mehr die christlichen Meinungsführer Gott in seinem einstigen Kompetenzbereich zurückgedrängt sahen, desto hilfloser fielen die Versuche aus, zu sagen, was Gott denn überhaupt noch ist. Das Ansinnen, aus der Defensive heraus, Gott wissenschaftskompatibel zu machen und insbesondere die Versuche, Gottes Existenz in einer wissenschaftlichen Form zu beweisen, demontierten und verwässerten ihn zur Unkenntlichkeit. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Nach allem Theologisieren. So beobachtet er hier, und das ist auch weitgehend, was wir feststellen in unserem Lande. Nicht allgemein, nicht alle, weitgehend sage ich ganz bewusst. So, das ist die Situation. Was machen wir damit? Jetzt müssen wir uns damit zurechtfinden und einen Weg finden. Und das wollen wir ein Stück weit heute einmal tun. Wir haben zwei Dokumente, die uns Gott gegeben hat. Das erste Dokument ist die Bibel. Und gerade hier auch gibt es viele Bibeln, viele Ausgaben. Am besten ist, wenn jeder sich gleich noch eine neue Ausgabe mitnimmt. Die Bibel sagt nämlich von sich selbst, und das ist das höchste Siegel, das überhaupt je ein Buch bekommen hat, hat nur die Bibel. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt in ihrem Selbstzeugnis, sie ist das einzige Buch, das Gott autorisiert hat. Wir sehen hier in dieser Bücherstube sehr viele Bücher. Die sind nicht von Gott autorisiert. Auch die ich geschrieben habe, sind nicht autorisiert. Gott hat nicht gesagt, hier habe ich gesprochen. Das hat er nur zu einem einzigen Buch gesagt, und das ist die Bibel. So hoch ist die Bibel angesetzt, und darum dürfen wir wissen, dieses Buch ist das einzige Buch der Wahrheit. Es gibt kein zweites. Alles andere dagegen gemessen ist also weit, 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 fällt weit, weit zurück. Der Jesus betet darum auch im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17 zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Das ganze Wort, alles. Und Paulus gibt ein gutes Zeugnis, indem er sagt in Apostelgeschichte 24, Vers 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist der Standpunkt, den Paulus will und den Gott auch will, dass wir alle so glauben. Wir können uns prüfen, glauben wir so, dass wir allem glauben, was geschrieben steht? Oder fangen wir schon beim ersten Kapitel der Bibel und sagen, naja, das waren keine 6 Tage, das können Millionen Jahre sein. Da geht das schon los. Auf der ersten Seite glauben wir wirklich, was Gott gesagt hat. Das ist das eine Dokument. Das zweite Dokument, das uns Gott gegeben hat, ist die Schöpfung. Die Schöpfung ist von ganz anderer Art. Da ist kein geschriebenes Wort. Das sind nur Messwerte, Fakten, Beobachtungen, das, was wir mit Messinstrumenten sehen können, mit unseren Augen sehen können. Es ist also von völlig anderer Art, völlig anders, nicht zu vergleichen. Von der Bibel sagt die Bibel selbst, dass sie vollkommen ist und unfehlbar, sie ist wahr, sie ist feststehend und Gott redet unmittelbar zu uns. Lesen und Gott redet zu uns. Bei der Schöpfung geschieht das mittelbar, nicht direkt. Darum müssen wir dort mehr nachdenken über die Werke der Schöpfung und dann daraus die Schlussfolgerungen ziehen. Ich werde immer wieder eine Brücke bauen zur Bibel und zur Schöpfung. Und darum will ich zunächst einmal einen sehr markanten Text aus dem Neuen Testament bezüglich Schöpfung lesen. Und der steht im Römerbrief Kapitel 1 von Vers 18. Ich lese diesen Text einmal nach der Hoffnung für alle. Und dort heißt es, wenn wir das einmal genau verfolgen, diesen Text, dann merken wir, das ist die Wirklichkeitsbeschreibung unserer Zeit, in der wir leben. Ganz exakt beschrieben. Da heißt es, die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Dies ein scharfer Text, der ganz klar eine Botschaft hat, ausrichtet. Aber was ist das für ein Text? Was machen wir damit? Ist das ein Glaubenszeugnis eines Menschen, was wir hier finden? Ist das eine subjektive Meinung? Was ist das eigentlich? Oder vielleicht sogar ein Gottesbeweis? Kann es sein? Über Gottesbeweise ist in der Geschichte sehr viel nachgedacht worden. Und dann kam eines Tages mein ostpreußischer Landsmann, Kant, und der hat gesagt, der hat alle Gottesbeweise vom Tisch gefegt. Er hat sie zerschmettert. Es blieb nichts mehr übrig. Er hat mit Hilfe seiner Vernunft und der Sätze der Vernunft alles kaputt gemacht an dieser Stelle. Und ich beobachte heute, wenn man irgendwo etwas zitiert bezüglich der Schöpfung, dass man was man daraus ableiten kann, dann kommt automatisch die Antwort, seit Kant haben wir alle Gottesbeweise hinter uns gelassen. Nun, das bewegt mich überhaupt nicht, gleich null muss ich sagen. Der Kant hat vor 200 Jahren gelebt und er hatte überhaupt nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Fakten, die wir heute haben. Wir sind 200 Jahre weiter und wir haben unvorstellbar viel mehr an Informationen über die Schöpfung, sodass wir über diese Frage völlig neu nachdenken müssen. Völlig. Wir können nicht einfach Dinge übernehmen, die Philosophen vor 200 Jahren gesagt haben. Es waren sowieso meistens nur Gedankenspielereien. Mit Wahrheit hat das meistens sehr wenig zu tun gehabt, das ist meine Meinung. Sie haben sehr viel nachgedacht über mancherlei Dinge und haben dabei auf diesem Wege sehr vieles auch in Frage gestellt. So wollen wir heute Abend auch herausfinden, ob es wirklich Gottes Beweise gibt oder ob sie generell abzulehnen sind. Das ist auch eine wichtige Frage. Damit werden wir immer wieder konfrontiert, da brauchen wir eine Antwort drauf. Wenn wir uns heute Abend mit der Schöpfung beschäftigen, dann ist das, wie ich meine, eine sehr wichtige Frage. Und zwar für drei Personengruppen. Die erste Personengruppe, also zu einer der Gruppen gehören wir alle, die wir heute hier sind. Insofern kommen wir alle vor. Die erste Gruppe sind vielleicht die Skeptiker, die Zweifler, die sagen, na ja, wer weiß, ob das alles so stimmt, was in der Bibel steht. Die Bibel ist ein altes Buch, ein paar tausend Jahre alt. Und was ich oft gehört habe, wird immer gesagt, ja, die Bibel ist doch falsch übersetzt worden, das kann doch gar nicht mehr richtig rüberkommen. Ich habe das noch nie gehört, dass das jemand mal so im Dienst sagt, ja, wir haben hier einen englischen Text, der ist ins Deutsche übersetzt worden, der kann ja falsch übersetzt sein. Wird nie gesagt, da wird mit Selbstverständlichkeit gesagt, das ist richtig übersetzt. Bei der Bibel höre ich immer das Argument, ja, wer weiß, ob das alles richtig übersetzt ist. Diese Frage taucht dann immer wieder auf. Also es gibt Skeptiker der Bibel massenhaft. Für diese Leute aber, die skeptisch sind bezüglich der Bibel, denen können wir helfen mit der Schöpfung. Das können sie selber nachmessen. Da können sie sagen, das kann man nicht prüfen, das kann man nicht sehen, das kann ich nicht glauben. Das müssen sie akzeptieren. Da beißt keine Maus den Faden ab. Das ist eindeutig. Dann taucht oft die Frage auf, was ist eigentlich mit den Leuten, die noch nie das Evangelium gehört haben? Aber wie oft habe ich diese Frage gehört? Was ist mit den Leuten? Ich habe darum das Büchlein geschrieben und die anderen Religionen, Fragezeichen, gibt es ja auch in der Bücherstube. Diese Frage taucht sehr oft auf und wird immer wieder neu gestellt. Eine Antwort kann man mit Sicherheit hier schon geben vom Römerbrief. Da heißt es nämlich mit aller Deutlichkeit, sie wussten, dass ein Gott ist. Und zwar aufgrund der Schöpfung. Nicht, dass sie die Bibel gehabt haben oder wird gesagt, ja, da ist noch nie ein Missionar hingekommen, die haben nie das Evangelium gehört. Alles richtig. Aber sie haben alle die Schöpfung gehabt. Und sie konnten aus der Schöpfung Schlussfolgerungen ziehen. Und Gott wird also einmal in seinem Gericht einem jeden Einzelnen die Frage stellen, der das Evangelium nie gehört hat, aber was hast du gemacht mit dem Wissen, das ich dir gegeben habe, dass ich bin? Was hast du daraus gemacht? Diese Frage wird sich jeder stellen lassen müssen. Das heißt, wir müssen uns gar nicht so sehr die Sorge machen um die Leute, die es noch nie gehört haben. Natürlich, da werden auch Missionare hingehen. Es ist gut, wenn sich da Leute rufen lassen. Das viel größere Problem in unserem Land ist, dass das ja viele gehört haben und es jederzeit hören können. Und das haben die gemacht. Die dritte Gruppe, die auch wichtig ist und vielleicht ist der Anteil heute Abend der größte darunter, das sind die, die eigentlich der Bibel glauben, so was da geschrieben steht. Aber sie haben dann viele Probleme mit Details aus der Schöpfung. Und dann ist es gut für solche Leute, wenn sie sehen, dass das gut zusammenpasst, dass die Bibel und die Schöpfung eine Handschrift sind. Es muss so sein, denn es ist eine Quelle, dieselbe Quelle, derselbe Schöpfer, derselbe Autor. Wenn wir uns die Werke ansehen von Menschen, dann stellen wir immer wieder fest, dass die Werke der Menschen verknüpft sind mit bestimmten Namen. Viele sind heute mit dem Auto gekommen und manch einer hat unter seiner Haube einen Dieselmotor. Und der Dieselmotor ist verknüpft mit dem Namen Rudolf Diesel. Das wird niemand in dieser Welt ändern können, obwohl die Russen das auch mal versucht haben. Während der Zeit der Sowjetunion sollte das irgendein Russe erfunden haben, aber inzwischen ist das längst wieder beiseite gelegt worden und alle Welt weiß, dass der Dieselmotor von Rudolf Diesel erfunden worden ist. Das gilt für viele Erfindungen, das gilt auch für die Literatur. Goethes Faust wird niemand verwechseln mit Bert Brechts Mutter Courage. Das ist so unterschiedlich, so weit auseinanderliegend, da gibt es überhaupt keine Verwechslung. Und Schillers Glocke wird auch niemand verwechseln mit Wolfgang Borchers Bühnenstück Draußen vor der Tür, dieses Nachkriegsstück. Das ist so weit auseinanderliegend und so eindeutig, dass das jeder immer mit diesem Dichter in Verbindung bringt. Das Gleiche gilt für die Musik, für die Malerei, überall, wo Menschen etwas tun und machen. Kommen wir jetzt nochmal zurück auf die lebendige Zelle. Das gilt natürlich auch für die lebendige Zelle. Die lebendige Zelle ist auch ein Werk, nur wer hat es gemacht? Ich bin davon überzeugt, keiner, der heute Abend hier ist, hat sie gemacht. Auch kein anderer Mensch hat sie gemacht. Aber sie ist so unvorstellbar genial gemacht. Und dann sehen wir schon daran, dass die Zelle einen Urheber hat, der auch dieser Zelle seinen Stempel aufgedrückt hat. In ganz besonderer Weise. Der Behi hat das erkannt, aufgrund seiner Forschungen, wie komplex die Zelle ist. In einer einzigen Zelle finden Tausende von geregelten Prozessen statt. Ich habe also vor einigen Jahren, liegt schon über 30 Jahre zurück, mal eine Doktorarbeit geschrieben in Regelungstechnik. Und ich weiß, was ich sage, wenn ich über Regelungstechnik rede. Schon ein Regelkreis mit 2 oder 3 Reglern und Regelkreisen ist kaum noch mathematisch geschlossen zu behandeln. Das sind komplizierte Differentialgleichungen, die rauskommen, kann man nur noch am Rechner machen. Und wenn das Tausende sind, ist das schon gar nicht zu behandeln. Die sind außerdem noch gekoppelt. Das ist so kompliziert, das schafft keiner mehr zu rechnen. In der Zelle funktioniert's. Auf allerkleinstem Raum. Genial gemacht. Unvorstellbar genial. Das kann keiner nachbauen. Und was da für Prozesse stattfinden. Wir haben nur eine ganz kleine Ahnung bisher von dem, was dort wirklich abläuft. Und wir haben Billionen von Zellen. Und sie arbeiten zusammen und sie funktionieren. Das ist ein grandioses Werk, wie die Zellen zusammenwirken. Als Gegenposition zu dieser Schöpfung steht die Evolution. Ich sage bewusst Evolutionslehre, denn es ist keine Theorie, es ist eine Lehre. Eine Theorie hat immer Fakten zu bieten, sodass man aufgrund von Fakten eine Theorie macht. Die Evolution ist nur eine Lehre, ist ein Gedankensystem, das einer philosophischen Idee entspringt. Die Evolutionslehre wird weithin geglaubt von dem größten Prozentsatz der Wissenschaftler, der Lehrer und all möglichen Leute. Und nur, muss man wirklich sagen, ein kleiner Prozentsatz sagt, das ist falsch. Aber die Wahrheit ist noch nie entschieden worden aufgrund der Menge derjenigen, die eine Sache folgen. Das ist damit noch lange nicht gesagt. Und so müssen wir selber prüfen, was wirklich die Wahrheit ist. Die Evolutionslehre lässt sich schon mit sehr wenigen Beispielen aus der Realität der Schöpfung zu Fall bringen. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen, dann können wir einfach mal überlegen, ob so etwas wohl durch Evolution entstehen könnte. Der Pottwal kann 3000 Meter tief tauchen. In 3000 Metern Tiefe herrscht ein Druck von 300 Atmosphären. Das ist ein unglaublich hoher Druck. Wenn wir nur einige Meter tief tauchen, und dann schnell hochkommen, dann würden wir die Taucherkrankheit bekommen. Und deswegen müssen die Leute, die auf Tauchstationen gehen und dort unten irgendwas gearbeitet haben, vielleicht in 50 Metern oder so, die müssen dann sehr, sehr langsam aufsteigen, damit sie nicht die Taucherkrankheit bekommen, denn die Taucherkrankheit ist tödlich. Was passiert da? Das Blut hat die Eigenschaft, Stickstoff zu lösen. Der Stickstoff, bei hohem Druck, kann er immer mehr Stickstoff lösen. Und wenn der Druck nachlässt, dann perlt der Stickstoff aus, genauso wie bei einem Sektglas das Kohlendioxid ausperlt. Und das ist die Taucherkrankheit und das ist der sichere Tod. Jetzt denken wir einmal ein Stück weit in Richtung Evolution. Was passiert da? Da müsste der Pottwal zunächst mal, sagen wir mal, vielleicht 10 Meter tauchen, 20 Meter. Dann die nächste Generation, die geht auf 20 Meter schon mal. Dann die nächste, das müssen die natürlich sich alles aneignen, das müssen sie weiter vererben auch. Und dann die nächste geht auf 50 Meter, dann vielleicht 100 Meter, und so probieren die das. Aber die sind alle weggestorben, das geht nicht. Denn die Nahrung des Pottwal ist unten in 3000 Metern Tiefe. Da sind die großen Kraken, die der zum Frühstück braucht. Und darum geht er auf Tauchstation, weil er ein luftatmendes Tier ist, ist ein Säugetier, muss er wieder Luft holen. Wenn der auf 3000 Meter Tiefe getaucht ist, muss der schnell wieder hoch, um wieder Luft zu schnappen. Das macht er mit einem Affenzahn, geht er hoch. Taucherkrankheit? Überhaupt nicht. Der Schöpfer hat hier Mechanismen vorgesehen, dass er überhaupt nichts von Taucherkrankheit spürt. Sein Blut hat aber genau die Eigenschaften, wie wir sie haben. Wie geht das? Der Schöpfer hat ein Konzept gemacht, das wir bis heute noch nicht verstanden haben. Es gibt Modelle, wie das wohl sein kann, aber es ist letztlich unverstanden. Wir wissen nicht, wie das geht. Wir können aber eins mit Gewissheit sagen. Der erste Pottwal musste bereits diese Fähigkeit haben, um überleben zu können. Er musste diese Mechanismen haben, um so tief tauchen zu können, diesen Druck zu ertragen da unten und dass also die Taucherkrankheit verhindert wird. Wir sehen schon an so einem Beispiel, kann man zeigen, dass das Evolutionssystem überhaupt nicht funktionieren kann. Oder denken wir an Blütenpflanzen, wie sie in Südamerika gang und gäbe sind. Da gibt es solche, die haben einen Kelch von 25 cm Tiefe und die werden bestäubt von einem Insekt. Das Insekt braucht aber dann einen Rüssel, der mindestens 25 cm lang ist. Was wäre, wenn ein solches Insekt einen Rüssel hätte von 24 cm? Dann könnte die Blüte nicht bestäubt werden. Das heißt, das Insekt hätte den Nektar nicht, müsste sterben und die Pflanze könnte sich nicht vermehren, weil sie nicht bestäubt wird. Und hier sehen wir, beides muss von Anfang an komplett fertig sein, sonst geht es nicht. Muss sofort da sein. Und das ist nur möglich, wenn es so komplett geschaffen ist. Da ist mit Hinentwickeln überhaupt nichts möglich. Oder denken wir an die vielen Organe unseres Körpers und auch in den Organen bei den Organen der Tiere. Die haben ja auch noch ganz andere Organe. Denk an die Fledermaus oder hier beim Wal, wo es noch ganz andere Organe gibt. Ein Herz zum Beispiel muss voll funktionsfähig sein. Wenn ein Herz, sagen wir in der Evolution, sich so entwickelt, dass es vielleicht gerade auf 10% Funktion kommt, das wäre der sichere Tod. Da könnte keiner von leben. Das wäre nicht möglich. Es ist völlig unmöglich. Das Herz muss fertig sein. Genial ist, auch wo wir beim Herzen sind, das Blut. Die roten Blutkörperchen, die wir haben, die sind abgestimmt, ganz exakt, auf den Sauerstoffgehalt unserer Luft. So sind die gerade konstruiert. Ein Hämoglobinmolekül ist so konstruiert, dass es ein Kernmolekül gibt und dann gibt es vier Seitenarme, wo die Aminosäuren drin sind. Und je nach Reihenfolge der Aminosäuren in dieser Kette bildet diese Schleife eine bestimmte Struktur im Raum. Würde man jetzt einige austauschen, einige Aminosäuren, ergäbe das eine völlig andere Faltung im Raum, damit eine andere Oberfläche und damit einen anderen Sauerstofftransport. Und hier sieht man, das kann man nicht experimentieren. Das muss von Anfang an fertig sein. Sonst geht das nicht. Das heißt, dieses komplizierte Hämoglobinmolekül muss von Anfang an so konstruiert sein, wie wir es brauchen. In der Embryonalentwicklung aber haben wir einen anderen Bedarf an Sauerstoff und auch einen anderen Abtransport an CO2. Da hat der Schöpfer ein anderes Hämoglobin konstruiert, mit einer etwas anderen Zusammensetzung. Das faltet sich anders im Raum und kann dann genau die Sauerstoffmenge transportieren, die dann nötig ist. Das gilt für die ersten 3 Monate. Dann aber ändert sich der Sauerstoffbedarf nochmals und es muss nochmal die gesamte Produktion der Hämoglobinmoleküle umgestellt werden. Auch das geschieht. Und kurz vor der Geburt wird das adulte Hämoglobin erzeugt. Die Mechanismen, die diese komplizierten Moleküle dann produzieren, die ganze Maschinerie wird umgestellt. Das Ganze läuft informationsgesteuert. Hier ist kein Experimentieren mit anderen Verbindungen möglich. Das muss so funktionieren. Sonst geht die Embryonalentwicklung schief oder sonst ist das der gewisse Tod auch für uns, wenn unsere Hämoglobinmoleküle nicht richtig konstruiert werden. Wir sehen, es gibt viele, viele Details, die, von denen man sagen kann, die sind sehr, sehr genial gemacht. Das Eisbärfell ist eine solarbetriebene Wärmepumpe und wirkt außerdem als transparentes Isolationsmaterial. Das Fell hat die Fähigkeit, fast den gesamten Ultraviolettanteil des Sonnenlichts in Wärme umzuwandeln. Genial konstruiert. Kein Physiker, kein Chemiker kann so etwas bauen, um eine vollständige Umsetzung von Energie in Licht zu machen. Hier geschieht das. Im Augenblick haben wir Millionen und Abermillionen von Kolibakterien in unserem Darmtrakt und die helfen uns jetzt gerade im Augenblick, unser Abendessen zu verdauen. Und wie machen die das? Die fahren immer dorthin, die fahren spazieren im Darm, dort, wo es die höchsten Konzentrationen an Nährwerten gibt. Wie machen die das? Sie haben Sensoren, um die Konzentration zu messen und sie brauchen natürlich einen Antrieb. Und der Antrieb besteht aus 6 Elektromotoren und da hängt das Flagellum dran. Das Ganze spielt sich ab, ich muss erstmal die Masse sagen, von einem Kolibakterium. Das sind 2 Billionstel Gramm. Also nicht Millionstel. Dann geht es nochmal durch 1000, dann sind wir bei 1 Milliardstel. Und nochmal durch 1000, dann sind wir bei 1 Billionstel. 2 Billionstel Gramm. Auf diesem kleinsten Raum sind 6 Elektromotoren installiert. Was brauchen die Motoren? Na, natürlich Strom. Wo ist die Steckdose im Darm? Gibt's nicht. Der Strom muss selbst erzeugt werden. Und so hat das Kolibakterium eine eigene Stromerzeugung, ein eigenes Kraftwerk, um den Strom zu erzeugen. Außerdem kann ein Kolibakterium sich in 20 Minuten vollständig kopieren. Das heißt, die gesamte Maschinerie, die Baueinleitung, wie die 6 Elektromotoren gebaut werden, muss in dieser Zeit weitergegeben werden. Was ist also nötig? Ein vollständiges Computersystem, das die Information verwaltet und weitergibt. Außerdem muss auf diesem kleinsten Raum eine sehr komplexe Maschinerie eingesetzt werden. Eine ganze chemische Industrie ist dort aufgebaut. Es müssen nämlich 1800 verschiedene Eiweißstoffe hergestellt werden. Genau nach Bauanleitung. Das ist programmiert. Und das funktioniert. Milliarden von denen haben wir im Darmtrakt. Die arbeiten jetzt nach dem Prinzip. Wir haben noch lange nicht verstanden, wie es wirklich funktioniert. Aber überall, wo wir das sehen, kommen wir aus dem Staunen nicht raus. Spinnen können hochfeine Fäden herstellen, die tragfähiger sind als Stahl und noch weitaus dehnfähiger. Woher wissen die das, dass man das so macht? Manchmal beobachte ich mal so eine Spinne, wie die ein Netz macht. Das Spinnennetz hat man durch Computersimulationen festgestellt, ist so genial gemacht, dass mit einem Minimum an Materialeinsatz das Maximum rausgeholt wird an Festigkeit und an Konstruktion. Außerdem ist das Spinnennetz ein Informationsübertragungssystem. Die Spinne kann sehr genau unterscheiden, ob das Netz wackelt vom Wind oder ob ein Insekt reingegangen ist. Kann es sehr genau unterscheiden. Das ist ganz komplizierte Informationstechnologie, die wir dort finden. Ich muss noch ein schönes Beispiel bringen. In diesem Frühjahr war ich 4 Wochen in Neuseeland gewesen. Und dort in Neuseeland gibt es eine weltbekannte Höhle. Das ist die Waitomo-Höhle, wie wir sie hier sehen. Und oben fließt hier ein Fluss durch die Höhle. Und oben an der Decke, da sehen wir viele Lichter. Zehntausende von Lampen brennen oben an der Decke dieser Höhle. Was ist das? Da ist eine Pilzmücke, die hat dort ihre Larven. Und diese Larve hängt an der Decke. Und diese Larve erzeugt Licht. Natürlich mit hundertprozentiger Lichtausbeute. Die Larve ist etwa 9 Monate dort oben an der Decke. Neun bis zehn Monate. Und die macht Folgendes. Wenn sie Hunger hat, schaltet sie das Licht ein und sagt damit, ich habe Hunger. Bitte ihr Insekten, die ihr unten da durch den im Fluss reingeschwommen kommt, mit dem Fluss, dann seht ihr das Licht, bitte zu mir kommen. Ihr werdet hier sofort mit verspiesen. Die Larve lässt 50 Fäden runterhängen, klebrige Fäden. Und jetzt wird sich, wenn die das Licht eingeschaltet hat, wird sich irgendein Insekt in den Fäden verfangen. Die Larve weiß ganz genau, an welchem Faden das Insekt sich verfangen hat. Zieht den Faden hoch, lutscht ihn rein, einschließlich des Insekts. Und so geht das weiter, bis das nächste Insekt kommt und so weiter. Und wenn die Larve satt ist, was macht sie? Sie schaltet das Licht aus. Ich bin satt. Hier sehen wir auf diesem Bild, alle die Larven, die wir dort sehen, die haben Hunger. Die sind in Wartestellung. Jetzt ist interessant, wie diese Pilzmücke lebt. Die Larve, das ist das Hauptstadium dieses Insekts, 9 bis 10 Monate oben an der Decke zu hängen. Dann irgendwann verpuppt sich die Larve und dann kommt aus der Puppe eine Mücke heraus, die Pilzmücke. Die Pilzmücke kann aber nur maximal 1 bis 2 Meter fliegen, mehr nicht. Sie hat auch keine Mundwerkzeuge, sie kann nicht mehr fressen. Das Letzte, was dieses Tier gefressen hat, war im Larvenstadium. So gibt es für die Pilzmücke jetzt nur noch eine einzige Aufgabe, die sie erfüllen muss in diesem Leben. Nämlich, das Männchen muss sich ein Weibchen suchen, es befruchten, damit wieder neue Eier gelegt werden, die an die Decke kommen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Jetzt ist eine Frage an diejenigen, die die Evolution vielleicht noch für denkmöglich halten. Wie kommt die Pilzmücke hier rein? Sie kann ja nur 1 Meter fliegen. Wie macht die das? Und bleibt auch hier in der Höhle? Und dann dieser raffinierte Mechanismus, die Larve hat Scheinwerfer eingebaut. Es wird das Licht nicht etwa an die Decke reflektiert, sondern das sind Scheinwerfer wie bei unseren Autos, die das Licht reflektieren und gebündelt nach unten strahlen. Ganz genau ausgerichtet. Natürlich geschieht die Energieumsetzung, also die Umsetzung von Energie in Licht mit 100% Ausbeute. Kann kein Mensch machen, kein Ingenieur kann eine Lampe bauen, die mit 100% Ausbeute arbeitet. So also arbeitet hier diese interessante Larve. Der Neuseeländer, mit dem ich dort unterwegs war, ich habe ihm dann die Frage gestellt, man kommt automatisch auf die Frage, wenn man durch diese dunkle Höhle da durchgezogen wird mit dem Boot, was soll das Ganze? Und ich fragte ihn, ich sag mal, warum gibt es eigentlich diese Pilzmücke hier, diese Larven, was soll das eigentlich? Da sagt er, ganz einfach, du kennst doch den Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und wie viele Sterne erzählen die Ehre Gottes? In sternenklarer Nacht können wir etwa 3000 Sterne sehen, mit bloßem Auge, mehr nicht. Hier sind Zehntausende. Sagt, das ist doch logisch. Zehntausende von Pilzmücken erzählen die Ehre Gottes. Mehr noch als die Sterne. Und ich muss ihm recht geben, man kommt wirklich sehr, sehr intensiv ins Nachdenken, wenn man das sieht und sich mehr informiert über diese Larve, wie sie lebt. Das ist ganz bewusst so konstruiert, dass man da ins Nachdenken kommt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, der durch diese Höhle geht, noch weiter an Evolution glauben kann. Das ist bei diesen vielen, vielen Mechanismen, nur bei dieser Larve, völlig auszuschließen. Fassen wir einmal zusammen, wenn wir verschiedene Konzepte uns jetzt angehört haben, die wir in der Schöpfung vorfinden, da könnte man tagelang drüber reden. So viele Mechanismen gibt es da, wo aus dem Staunen nicht rauskommen. In den meisten Fällen müssen wir sagen, dass wir die Konzepte nicht verstanden haben. Niemand weiß, wie diese Pilzmücke, wie die Larve Energie hundertprozentig in Licht umsetzen kann. Außerdem kommt noch hinzu, muss ich noch ergänzen, die Puppe, wenn die also im Verpuppungsstadium ist, dann sind es nur die Weibchen, die während dieses Stadiums das Licht einschalten und damit dem Männchen signalisieren, hier ist ein Weibchen, das bald rauskommt. Und die Männchen stehen schon auf der Lauer und warten, bis aus der Puppe das Weibchen rauskommt. alles bis ins Letzte durchdacht. Genial alles gemacht, was man hier und da so sehen kann. Die meisten Dinge verstehen wir nicht. Wir verstehen noch nicht mal die Photosynthese, wie sie funktioniert. Wir kennen so ein paar Grundgleichungen, aber kein Chemiker kann das nachbauen. Wir haben ja Chemikerin auch hier heute Abend. Keiner kann das nachbauen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und doch, in jedem Grashalm findet die, jeder Zelle des Grashalmes findet die Photosynthese statt. Wir können also sagen, die Werke von Menschen können wir immer verstehen, die Werke des Schöpfers in den meisten Fällen nicht. Während des letzten Krieges war auf deutscher Seite eine Chiffriermaschine im Einsatz, das war die Enigma. Kann man übrigens im Postmuseum in Berlin besichtigen. Ich habe das mal vor einigen Wochen gesehen, so eine kleine Maschine, so groß etwa. Und die wurde im letzten Weltkrieg benutzt, von deutscher Seite, um die Funksprüche und all die Dinge zu verschlüsseln. Und man hatte sich überlegt, wie viele Kombinationsmöglichkeiten die Maschine hat. Da kam man auf einige Billionen Möglichkeiten. Da konnte man drei Räder verstellen. Für die Marine sagt, das muss ganz sicher sein, für die U-Boote, nicht wahr? Also da bauen wir vier Räder ein. Da ist also die Wahrscheinlichkeit, das rauszufinden, noch viel geringer. Es kam so, dass diese Maschine in die Hände der Engländer kam. Was haben sie gemacht? Sie haben sie aufgemacht und geguckt, wie das so arbeitet, wie das funktioniert. Und es dauerte nur einige Wochen, da hatten sie raus, wie die Enigma funktioniert. Und sie haben alle Funksprüche, alles abhören können. Das war ein gewaltiger Fortschritt überhaupt in der ganzen Kriegsführung. Und daran wurde mir deutlich, was wir Menschen machen, wo wir meinen, das wird niemand rauskriegen, stimmt überhaupt nicht. Das, was wir Menschen machen, kriegen andere, wenn sie pfiffig sind, immer raus. Bei den Werken des Schöpfers nicht. Die Wissenschaftler müssen einfach kapitulieren und stehen davor, vor der Komplexität, die wir dort sehen und in alledem, was wir dann nicht ergründen können. Ich komme jetzt noch einmal zurück auf die Zelle. In der Zelle, unserer lebendigen Zelle, steht die gesamte Information drin für den Bau unseres Körpers. Das sind die DNS-Moleküle. In den DNS-Molekülen finden wir die höchste Informationsdichte, die es überhaupt gibt. Diese Information ist weitaus dichter gespeichert als in unseren Microchips, in unseren Computern. Weitaus dichter. Das liegt daran, weil hier eine dreidimensionale Speicherung vorgenommen ist und außerdem wird gespeichert derweise, dass ein einzelnes Molekül ein Buchstabe darstellt. Also mehr geht es schon nicht mehr. Dass das Nonplusultra in Informationstechnik, in Informationsdichte. Ich hielt darüber mal einen Vortrag an einer Universität und habe gesprochen über die DNS-Moleküle, über die Dichte der Information und alle diese Dinge und habe gesagt natürlich, dass diese Information, die wir dort finden, einen Sender braucht. Und da meldete sich eine Studentin und die war sehr pfiffig. Ich finde das immer gut, wenn Fragen gestellt werden, auch kritische Fragen. Und sie sagte, ja, ich verstehe schon, was Sie sagen wollen. Sie wollen ja sagen, dass also für dieses DNS-Molekül, für die Information, ein Gott nötig ist, ein Sender oder Gott. Aber, sagt sie, wer hat ihm die Information gegeben, dass er das programmieren konnte? Woher wusste er das? Ist ja eine gute Frage. Aber ganz einfach zu beantworten, da ist einfach ein Übersender. Der hat den Sender informiert. Und wo hat der Sender die Information her? Na, von einem Übersender. Und der? Na, von einem Übersender. Und wo hat der die Information her? Ja, von einem Übersender. Der muss immer ein bisschen klüger sein, ja? Der muss immer ein bisschen mehr Information haben. Und wo läuft das Ganze hin? Das läuft hin auf eine Reihe von Sendern, die bis in alle Unendlichkeit geht. Wir brauchen unendlich viele Sender oder unendlich viele Götter. Wollen wir mal weiterdenken, der Letzte in dieser Reihe, wo man das bei unendlich gar nicht sagen kann, welche Nummer unendlich ist, aber der Allerletzte, wollen wir mal denken, was können wir von dem sagen? Nun, der hat dann alle Informationen. Der weiß alles, der kennt alles. Für ihn gibt es keine Frage, die er nicht beantworten kann. So klar. Der weiß alles. Logisch, einfacher ist natürlich zu sagen, es gibt nur einen Sender, nur einen Schöpfer. Und der hat dann alle Informationen. Und so, jetzt kontrollieren, was wir gedacht haben an der Bibel. Und das, genau das sagt die Bibel. Da ist nur ein Gott, der es gemacht hat. Jetzt können wir aufgrund der Werke schließen, ohne die Bibel, dass dann dieser Gott, dieser Sender, unendlich viel Information haben muss. Mit unendlich können wir sehr schwer umgehen. Das hat erst der Mathematiker Cantor zum ersten Mal herausgefunden, wie man mit unendlich rechnen kann. Bis dahin war das, die ganze Mathematik hat ohne unendlich gerechnet. Das ging nicht. Cantor war der Erste, der die Mathematik an dieser Stelle sauber durchgezogen hat. Und heute kann man das. Heute kann man ganz sauber auch mit der Größe unendlich rechnen. Hier in diesem Fall ist es angebracht, das so zu sagen, so zu formulieren, dieser Schöpfer hat unendlich viel Information. Wir können auch sagen, er ist unendlich intelligent. Das können wir schließen aufgrund der DNS-Moleküle. Aufgrund der Werke der Schöpfung können wir uns das ableiten, dass das so ist. Jetzt wollen wir ein wenig dabei verharren und überlegen, was das bedeutet, alle Informationen zu haben. Naja, dann sagen wir mal, er weiß alles, nicht wahr, wie jede Schneeflocke jetzt auf dem Himalaya liegt, oder auf dem Brocken liegt ja auch schon Schnee inzwischen, wie jede Schneeflocke dort sortiert ist. Jede Schneeflocke hat ja eine andere Form, keine Schneeflocke gleich der anderen, das kann man sogar mathematisch beweisen, dass das so ist. Er muss also jede einzelne Schneeflocke wissen, wie sie aussieht, welche Form sie hat. Er muss wissen, wie sie liegt, welche auf der anderen, welche sie berührt. Jede einzelne Flocke. Er muss natürlich auch wissen von jedem Sandkorn an jedem Strand der Welt. Er muss sogar wissen von jedem Atom im Innern der Sonne, wie es sich verhält, wie gerade die Temperatur ist, der Druck, alle physikalischen, chemischen Bedingungen. Alles muss er wissen. Alles, alles, alles. Es darf für ihn keine Frage geben, die er nicht beantworten kann, wo er sagen müsste, das weiß ich nicht. Das gibt es nicht. Das heißt, unendlich viel Information zu haben. Wir wollen weiterdenken. Wenn er das jetzt wissen muss, in diesem Augenblick, wie ist denn das für gestern? Ja, auch, muss er auch alles wissen. Auch jetzt, parat haben. Vor 100 Jahren, ja genauso, alles, alles muss er wissen. Vor 1000 Jahren, ebenso. Und jetzt kommt es, wie es mit der Zukunft. Weiß er wohl auch, wie es in 10 Jahren ist, hier auf dieser Erde? Weiß er das? Ja, das gehört zu seinem Wissen, dass er das auch weiß. Und wie noch weiter in alle Ewigkeit hinaus, dort auch, ja, alles. Und so können wir daraus schließen, weil er über die gesamte Zeitachse und Ewigkeit darüber hinaus alles wissen muss, muss er selber wie sein, ewig. Können wir uns ableiten aus den Werken der Schöpfung. Ich habe oft früher immer gelesen, in Römer 1, dass wir dort ableiten können, da steht, seine ewige Kraft und Gottheit wird er sehen aus den Werken der Schöpfung. Ich habe immer gesagt, warum kann ich aus den Werken ableiten, dass er ewig sein muss? Ich habe das in keinem Kommentar gefunden. Und seien sie noch so dick, keiner schreibt das. Das wird immer umgangen. Das war meine wichtige Frage. Wieso kann ich aus den Werken der Schöpfung erkennen, dass der Schöpfer, der Urheber, dass Gott ewig sein muss? Jetzt ist mir das klar, aufgrund dieser Frage der Studentin. Darum ist es gut, wenn wir Fragen stellen, über die wir nachdenken und dann auch Lösungen finden. Also dieser Gott muss selbst ewig sein. Ich hielt in Amerika einen Vortrag und kommt hinterher eine Amerikanerin zu mir und sie sagt, ich habe eine Frage, die Sie mir mal erklären sollen. Kann Gott schon sehen, was in Zukunft ist? Wichtige Frage. Kann er sehen? Die war so ungefähr 35 Jahre alt. Ich sage, von ihrem Alter her würde ich mal schätzen, dass sie noch keine Enkel haben. Ja, sagt sie, stimmt. Ich habe nur eine Tochter. Ja, ich sage, dann kommt das irgendwann vielleicht. Ich sage, jetzt stellen Sie sich vor, weiß Gott wohl, wie viele Enkel Sie einmal haben werden? Und er sagt, klar, Gott weiß alles, das weiß er. Er weiß, wie viele Enkel. Ich sage, weiß er auch die Augenfarbe der Enkel? Weiß er auch. Ist ja toll, sagt, das weiß er alles. Aber hat Gott die Enkel schon gesehen? Die sind noch gar nicht geboren. Geht das auch? Antwort, ja. Gott müsste auf diese Frage sonst sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie aussehen, wie sie gelebt haben, wie sie leben, was sie tun, weiß ich nicht. Stimmt nicht, er weiß es auch. Und das sagt uns auch die Bibel, im Psalm 139 lesen wir, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, sahen mich. Ich war noch gar nicht da, noch gar nicht geboren, noch gar nicht auf dieser Welt. Da hat Gott mich schon gesehen. Daran sehen wir, Gott kennt uns zutiefst, bis in die letzte Pore. Er kennt nicht nur die Abläufe der Regelkreise in jeder Zelle, sondern er weiß auch alle Dinge, die in unserem Leben sich abspielen. Das Gute oder schlecht, nicht? Alles, alles, alles. Es ist nichts verborgen, nichts. Und darum sagt die Bibel auch, er wird einmal alles ans Licht bringen. Auch das, was uns nicht angenehm ist, weil er alles weiß. Und darum ist gut, wenn wir ihm gegenübertreten und uns haben vorher alles vergeben lassen, was nicht in Ordnung ist. Das ist sehr wichtig. Ihm können wir nichts vormachen. Er weiß alle Dinge. Manchmal wird eine Fangfrage gestellt. Ich muss sagen, ich liebe Fangfragen. Ich finde das gut. Und ich finde auch gut, dass Christen mit Fangfragen belästigt werden oder herausgefordert werden, weil wir mitdenken müssen. Das sind wir denen, die noch nicht glauben, schuldig, dass wir mitdenken. Diese Frage zum Beispiel, kann Gott wohl einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr heben kann? Schöne Frage, ne? So prima, ich finde die prima. Ganz toll. Ganz super. Was antworten wir darauf? Nun, wir antworten mit dem unendlichen Gott. Im Endlichen stimmt das. Die Frage ist im Endlichen gestellt. Wenn Gott endlich wäre, dann wäre die Frage zum Aushebeln gedacht. Da aber Gott unendlich ist, wie wir eben festgestellt haben, auch unendlich viel Kraft hat, alles unendlich bei ihm, löst sich das völlig auf. Die Frage, kann man dem Frager sagen, ist falsch gestellt. Du hast nicht richtig gedacht, du hast endlich gedacht. Bei Gott muss man unendlich denken. Da muss man erstmal in die Schule gehen und unendlich lernen. Und dann weiß man, wie das geht. Diese Fragen finde ich prima. Und sie müssen uns herausfordern. Das ist gut, dass wir, wie es im Petrusbrief steht, dass wir Rechenschaft geben von unserem Glauben. Das ist ganz wichtig. Dazu müssen wir geschult sein. Und dass wir nicht dann dastehen. In Amerika ging der Prozess, damals der Darwin-Prozess, verloren, weil der atheistische Richter dem Mann, der für den Glauben verantwortlich war und dort plädierte, dem wurde die Frage gestellt, wen heiratete Kain? Wer war Kains Frau? Da ist der baden gegangen. Das weiß ich nicht. Und da haben die ganz locker gesagt, und auch zu Recht, würde ich sagen, haben die zu Recht gesagt, wenn ihr in solch einer einfachen Frage keine Antwort geben könnt, dann habt ihr auch keine Ahnung von eurer Bibel. Das stimmt. Weil wir nie geschult sind, offenbar, mit der Bibel umzugehen, um Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Die Frage ist doch sehr einfach. Da steht doch, dass Adam noch Söhne und Töchter zeugte, als er 800 Jahre alt war. Da müssen wir uns das mal vorstellen. Wenn einer bis 800 Jahre, vielleicht sogar noch drüber, Söhne und Töchter zeugt, das ist eine Riesenmannschaft, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine nicht war 428 Jahre, da heiratete der eine knackige 378-Jährige. Keine Frage. Beliebig viel, der Pool ist groß zum Heiraten, gar keine Frage. Sagte mir neulich ein Zahnarzt, ja, aber das war Inzucht. Ich sage, hundertprozentige Inzucht ist das. Sie haben gut mitgedacht, war klar, ist das Inzucht. Und das war auch Inzucht bis zum dritten Buch Mose. Da hat Gott gesagt, jetzt sollt ihr nicht mehr in der engen Verwandtschaft heiraten. Das Erbgut wird immer schlechter. Degeneration tritt ein wegen des Sündenfalles. Jetzt geht's kaputt. Jetzt ist Schluss damit. Jetzt nicht mehr in der engen Verwandtschaft heiraten. Das ist die kurze Antwort. Gar nicht schwer. Und so ist es mit vielen Dingen, wo wir uns in der Bibel auskennen müssen. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen Physik machen heute Abend. Denn das gehört auch zur Schöpfung. Und zwar muss ich zwei Zahlenwerte nennen aus dem Bereich der Atomphysik. Zwei Zahlen, die sehr wichtig sind. Die dürfen Sie nie wieder vergessen. Schreiben Sie gleich auf. Nämlich die Masse eines Protons. Die ist 1,672 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Alles klar? Gut. Die Neutronenmasse, also auch ein Baustein im Atom, ist 1,67, das stimmt schon noch überein, und dann 4,928 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Haben wir gemerkt, das ist fast gleich. Es unterscheidet sich nur um wie viel? 0,1%, mehr nicht. Die sind fast gleich. Wir wissen heute, in der Wissenschaft wird das als das anthropische Prinzip bezeichnet. Das wissen wir heute, Wenn dieses Verhältnis der Massen ein klein wenig anders wäre, einfach nur vertauscht, dann gäbe es uns nicht. Unser Leben, die ganze Welt, hängt ab von der Massenkonstellation dieser beiden Bausteine im Atom. Der britische Physiker Sheldrake schrieb darum zu Recht: Hätten die Konstanten andere Werte, gäbe es keine Sterne, keine Atome, keine Planeten, keine Menschen. Wenn die Konstanten auch nur ein wenig anders wären, gäbe es uns nicht. Wäre beispielsweise das Kräfteverhältnis zwischen den Kernkräften und der elektromagnetischen Kraft nur minimal anders, als es ist, dann gäbe es keine Kohlenstoffatome und folglich kein auf Kohlenstoff beruhendes Leben wie auf unserem Planeten. Alles hängt an diesem äußerst dünnen seidenen Faden dieser beiden Konstanten, aber nicht nur dieser, auch der anderen Naturkonstanten. Die sind sehr, sehr genau kalkuliert. Sie sind vom Schöpfer erfunden. Wenn sie ein wenig anders wären, hätte dieses Universum keinen Bestand. Dann gäbe es uns nicht. Und daran sehen wir noch ein schöner Hinweis darauf, dass sich das nie entwickelt haben kann. Das muss von Anfang an gesetzt sein. Und zwar mit den Zahlenwerten, die wir heute so genau messen können. Und von denen wir wissen, dass sie unbedingt eingehalten werden müssen. Sonst wäre dieses Universum und dieses Leben und alles nicht möglich. Wenn wir uns diese Erde anschauen, da gibt es ganz viele Parameter, die auch sehr fein eingestellt sind. Ich kann jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen, ich verweise auf das Buch Wozu gibt es Sterne? Da gibt es im Anhang eine ganze Reihe von Parametern, die unbedingt so eingestellt sein müssen, wie sie sind. Die Erde darf nicht näher an der Sonne sein, schon 1% wäre schädlich und auch nicht 1% weiter weg. Das muss genauso sein. Wenn wir uns die Ellipsen anschauen von den anderen Planeten, dann sind das wirkliche Ellipsen. Bei der Erde ist das fast ein Kreis. Würden wir die Ellipsenbahn, das ist auch eine Ellipse, die Ellipsenbahn maßstäblich zeichnen von unserer Erde, dann könnten wir nicht unterscheiden, ob das ein Kreis ist oder eine Ellipse. So ähnlich ist das einem Kreis. So genau, also fast genau ein Kreis. Das muss so sein. Wenn das eine Ellipse wäre, gäbe es große Temperaturunterschiede auf der Erde. Viel größer, als wir sie jetzt hier haben, in den Wüsten der Erde und im Norden. Das ist also sehr fein aufeinander abgestimmt. Die Atheisten haben früher mal behauptet, das war eines ihrer stärksten Argumente, es kann keinen Schöpfer geben, denn es gibt einen Mond und der Mond ist der größte Unfug, den es überhaupt nur gibt. So haben sie. Der Mond macht nur Überschwemmungen, nicht wahr? Und der ist zu nichts gut. Das kann ein weiser Schöpfer nicht geplant haben. So war ihr Argument. Was die Wirklichkeit, das wissen wir erst heute, nachdem man das auf Computern simuliert hat. Die Erdachse hat eine Neigung von 23,5 Grad. Diese Neigung der Erdachse ist absolut notwendig für die Existenz des Lebens. Es gibt in unserem Sonnensystem andere Neigungen und die sind tödlich. Diese Neigung ist die beste Neigung, die eine Kugel haben kann, um sie bestmöglich auszunutzen von ihrer gesamten Oberfläche. Genau das hat der Schöpfer vorgesehen. Der Mond hat die sehr wichtige Aufgabe, diese Erdachse in ihrer räumlichen Lage zu stabilisieren. Hätten wir den Mond nicht, dann würde das anfangen zu taumeln, sie würde sich anders einschwenken oder sonst was. Der Mond hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Er sorgt dafür, dass die Neigung der Erdachse eingehalten wird und dadurch auch die Jahreszeiten garantiert sind. Das ist ja die Ursache dafür auch, dass die Jahreszeiten garantiert sind. Nämlich das, was Gott zu Noah gesagt hat, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze und Sommer und Winter und alle Dinge. Das kann man auch so ausdrücken, weil der Schöpfer einen Mond gemacht hat und damit die Stabilität der Erdachse vorgesehen hat, darum haben wir das alles. Die Bibel drückt das ganz einfach aus in Umgangssprache. Es gibt sehr viele weitere Parameter, die wir dort finden. Ich komme jetzt zurück auf meine Frage, ist die Schöpfung nun ein Gottesbeweis oder nicht? Wir müssen neu darüber nachdenken und wir haben ja nachgedacht. Wir haben sehr viele Aspekte gefunden in der Schöpfung, die uns einen deutlichen Hinweis geben auf Gott. Ich will zunächst eine Beweisform erklären, die in der Mathematik üblich ist. und sehr schlagkräftig ist, das ist der Beweis durch vollständige Induktion. Wie geht er? Wenn man die Eigenschaft einer bestimmten Zahl herausfinden will oder von Zahlen herausfinden will, dann muss man das in der Mathematik beweisen, ob das wirklich so ist. Und ein sehr schlagkräftiger Beweis ist der Beweis durch vollständige Induktion. Der funktioniert folgendermaßen, also beispielsweise, wenn ich herausfinden will, wie groß ist die Summe aller Zahlen von 1 bis 50 oder bis 100 und so weiter, wie kann ich die Summenformel finden? Dann muss ich nur feststellen, ob diese Summenformel gilt für eine bestimmte Zahl n und für den Nachbarn n plus 1 und auch für 1. Wenn ich das formelmäßig ableiten kann und herausfinden kann, dann habe ich damit bewiesen, dass das für alle Zahlen auf der gesamten Zahlengeraden bis unendlich gilt. Warum? Ganz einfach. Wenn ich die Zahl, wenn ich es für n gezeigt habe und für n plus 1, dann kann ich ja in diesen Formeln einsetzen, für n plus 1 setze ich wieder n. Und wenn ich dann n plus 1 setze, ist das ja nach der alten Rechnung der Nachbar n plus 2. Und so kann ich das sukzessive immer weiter verfolgen und so kann ich also auf diese Weise alle Zahlen damit durchlaufen. Damit habe ich bewiesen, dass es für alle Zahlen gilt. Das gilt für unendlich viele Zahlen, der Beweis durch vollständige Induktion. Wenn man nicht unendlich viele Elemente hat, sondern nur endlich viele, dann gibt es eine andere Beweisform, das ist die Beweisform durch unvollständige Induktion, aber auch ein Beweis. In unserem Universum haben wir etwa 10 hoch 80 Atome, meinetwegen auch 10 mehr oder weniger, macht nichts. So genau weiß man es nicht, aber die Größenordnung. Es ist eine unvorstellbar große Zahl, aber wir müssen sagen, es ist eine endliche Zahl, nicht eine unendliche Zahl. Wir können sehr, sehr viele Argumente für den Schöpfer finden, Tausende, ja Millionen sogar, wenn wir alles durchgehen würden, sodass wir sagen können, wir haben einen Beweis durch unvollständige Induktion, dass es diesen Schöpfer gibt. Also es gibt einen Gottesbeweis, ganz eindeutig, und man kann sogar die Beweisform angeben, da hat der Kant gar nicht drüber nachgedacht, nämlich durch unvollständige Induktion. Wenn Juristen unter uns sind, für die kann man es auch so sagen, es ist ein Indizienbeweis. Wenn jemand angeklagt wird und man findet 3 oder 4 Indizien, die gesichert sind, dann wird der Mann verurteilt. Für Gott finden wir nicht 3 oder 4 Indizien, sondern Tausende und Abertausende. Wir haben also einen sehr, sehr gesicherten Indizienbeweis für die Existenz Gottes. Lassen wir uns niemals von irgendeinem ins Boxhorn jagen, wenn Kant gesagt haben soll, nee, das hat er wirklich gesagt, wenn Kant gesagt hat, die Gottesbeweise sind kaputt. Er hat es nicht besser gewusst. Wir wissen es inzwischen besser. Wir haben viel mehr Fakten. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, ist noch früh am Morgen. Nein, ich komme auch schon zum Ende irgendwann. Wenn wir uns die Schöpfung ansehen, haben wir eine ganze Menge von Dingen herausgefunden. Wenn wir in die Bibel hineingehen, finden wir auch viel Information. Was ist die Hauptinformation, die Summe aller Informationen, wenn wir die Bibel aufschlagen? Was ist ganz wichtig? Paulus sagt es uns in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Das ist also ganz wichtig, weil durch das Kreuz uns die Rettung gegeben ist. In 1. Korinther 2, Vers 2 schreibt nun Paulus, denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wichtigste Botschaft, zentrale Botschaft. Ohne dieses Kreuz kein Heil. Man kann sagen, ohne die Masse von Protonen und Neutronen gäbe es uns überhaupt nicht. Aber nun sind wir schon mal da. Ohne das Kreuz Jesu gäbe es keine Ewigkeit für uns. Wären wir absolut verlorene Leute. Darum ist das Kreuz so wichtig. Das Kreuz Jesu. Jetzt können wir die Frage stellen, weil wir über die Schöpfung reden. Kann es sein, dass der Schöpfer das Kreuz in seine Schöpfung eingebaut hat? Und in der Tat, er hat. Und das schauen wir uns einmal an auf einer Folie. Wenn wir auf der südlichen Halbkugel wären, da könnten wir ein ganz bestimmtes Sternbild sehen. Es ist das Kreuz des Südens. Das Kreuz des Südens ist das kleinste von den 88 Sternbildern, die wir in der nördlichen und südlichen Hemisphäre zusammen haben. Es ist aber das deutlichste aller Sternbilder überhaupt. Wenn man am Abendhimmel auf der südlichen Halbkugel ist, man muss kein Astronom sein, man wird sofort dieses Kreuz ausfindig machen. Überall ist das weithin sichtbar. Ein Südafrikaner sagte mir Folgendes zu dem Kreuz des Südens. Er sagte, ihr habt auf der nördlichen Halbkugel das Kreuz von Golgatha gehabt. Wir haben hier, und da hat der Schöpfer uns das Kreuz jeden Abend an den Himmel gezeichnet, damit wir erinnert werden an das Kreuz. Ich dachte, gute Idee. Steht ja auch im Schöpfungsbericht, dass die Gestirne gegeben sind, zu geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, also auch Zeichen zu sein. Hier haben wir ein Zeichen, das Kreuz. Ich habe mich dann mehr beschäftigt mit dem Kreuz des Südens und habe festgestellt, dass es da zwei astronomische Besonderheiten gibt in dem Kreuz des Südens. Das einmal sehen wir da punktiert eine Ansammlung von Sternen. Der Astronom Herschel hat diese Konstellation das Schatzkästlein genannt, weil dort Sterne sind, die in verschiedenen Farben schimmern, gelbe, rote, blaue, alle möglichen Farben sind dort, und zwar in einer solchen Konstellation, wie es sonst nirgendwo im Universum zu finden ist. Schatzkästlein ist etwas Besonderes, etwas Wertvolles, und das ist, finde ich, ein Gleichnis für den Himmel. Der Himmel ist auch ein Schatz. Der Mann, der den Schatz im Acker fand, der fand ja letztlich den Himmel. Und dann ist noch etwas auffällig hier in dieser Konstellation. Es gibt da eine Dunkelwolke, auch innerhalb des Sternbildes des Kreuzes Südens. Diese Dunkelwolke hat in der Astronomie einen bezeichnenden Namen. Er heißt der Kohlensack. Haben wir schon mal einen Kopf in den Kohlensack gesteckt? Absolut schwarz, absolut dunkel. Und genau hier auch so, alle Sterne, die sich hinter der Dunkelwolke befinden, sind nicht sichtbar. Sind völlig unsichtbar. Es dringt kein Licht durch. Ein Symbol also für die Finsternis. Und so haben wir hier unter dem Kreuz beides dargestellt, zeichenhaft, den Himmel und die Hölle. Zeichenhaft hier in der Astronomie dargestellt. Ich finde das bezeichnend, dass wir das hier so finden. Die Frage, kann es sein, dass das Kreuz, aber vielleicht noch ein anderer Hinweis, mir sagte neulich ein Student, wo ich diesen Vortrag da auch hielt, anderswo, ja, aber wie kann der Schöpfer das denn wissen, dass ein paar tausend Jahre nach der Schöpfung das Kreuz erforderlich ist? Konnte er gar nicht wissen. Ich sage, Sie denken endlich. Wir müssen von Gott unendlich denken. Und darum weiß Gott alles schon vor Grundlegung der Welt. Er hat vor Grundlegung der Welt gewusst, dass es uns einmal geben wird. Er hat vor Grundlegung der Welt uns gesehen, wer wir sind. Er hat auch gesehen, dass die Menschheit in Sünde fallen wird, dass das Kreuz erforderlich ist. Und darum hat er schon vor Grundlegung der Welt auch das Kreuz hier in der Schöpfung vorgesehen. Aufgrund seines unendlichen Wissens, das er hat. In Jesaja 53, Vers 4 wird Bezug genommen auf das Kreuz Jesu, auf sein Leiden. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Es mag vielleicht manch einen befremden, dass wir an einen Gott glauben, der weinen kann. Gott weint. Unser Gott weint. So steht's in Jeremia 14, Vers 17. Und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen: Meine Augen fließen von Tränen Tag und Nacht. Und höre nicht auf. Gott weint, Tag und Nacht. Warum weint er? Kann sich auch freuen über seine Schöpfung. Hat er wunderbar hingekriegt. Allmachtswort, hat alles Wissen. Und weint. Wie kriegen wir das zusammen? Er weint über seine Menschen. Er hat den Menschen den freien Willen gegeben, dass sie sich frei entscheiden können, wohin sie aufbrechen. Das dürfen sie, zum Himmel oder zur Hölle. Und er sieht, wie die meisten sich gegen ihn entschieden haben und damit auf der Straße der Verlorenheit sich befinden, von der die Bibel sagt, der Jesus in der Bergpredigt sagt, sie sind auf dem Weg zur Verdammnis. Darüber weint er. Das ist eine traurige Sache für ihn, dass die Menschen dorthin gehen. Mit vielen Religionen gehen sie in die Irre. In diesen Tagen wird so viel diskutiert über die Religionen, besonders auch über den Islam. Jetzt in diesen Tagen, nach dem, was dort in New York passiert ist, ist die Frage ganz neu aufgebrochen. Und viele in unserem Land und auch anderswo meinen, dass die Religionen, egal welche, Wege sind zu Gott. Und das ist ein großer Irrtum. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel ist ganz scharf und ganz klar in dieser Sache. Immer dann, wenn das Volk Israel anderen Göttern nachgelaufen ist, dann kam das Gericht augenblicklich, das Gericht Gottes. Und Gott hat gesagt, das alles sind Götzen. Und so sagt die Bibel auch, dass alles, was die Menschen an Religionen gemacht haben, dass das alles Götzendienst ist. Und dass das alles zur Straße der Verlorenheit gehört. Keine Religion rettet. Ich möchte das ganz deutlich betonen. Das ist die Aussage der Bibel. Und die Bibel sagt, der Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer ihn ablehnt, ist automatisch verloren. Das müssen wir wissen. Das ist auch eine Herausforderung für uns, dass wir diese Botschaft weitertragen und diese Botschaft anderen Menschen sagen, dass sie das Evangelium hören, aber dann sich frei entscheiden dürfen. Wir zwingen niemanden. Jeder muss denn selbst entscheiden, wohin er aufbricht. Schauen wir uns dieses Bild noch einmal an. Das nächste Bild, da sehen wir von der Träne. Ja, das hole ich mal raus. In unserer Tränenflüssigkeit sind 80 verschiedene Salze enthalten. Und Salze haben immer eine bestimmte Form, wie sie auskristallisieren. Kochsalz kristallisiert als solche Würfel, in Würfelform aus. Andere Salze sind komplizierter. Bei der Träne haben wir ein Gemisch von 80 verschiedenen Salzen. Und hier sehen wir, diese Salze kristallisieren aus wie ein Kreuz. In der Träne das Kreuz. Im Mikrokosmos auch dort das Kreuz verankert. Wir haben mancherlei Dinge gehört, die die Schöpfung uns lehrt. Aber lehrt sie uns alles? Antwort nein. Die Schöpfung ist begrenzt. Obwohl sie uns lehrt, dass der Schöpfer unendlich ist, sie lehrt uns, dass der Schöpfer ewig ist, dass er unendliche Macht hat, dass er alles weiß, das lehrt uns die Bibel, das lehrt uns die Schöpfung. Dennoch brauchen wir die Bibel, weil die Bibel uns mehr Informationen gibt, die wir nicht mit Hilfe der Schöpfung rauskriegen können. Wir können aus der Schöpfung nicht erkennen, ob dieser Schöpfer ein Gott der Liebe ist oder des Hasses. Das ist nicht zu erkennen. In der Schöpfung sehen wir, jetzt in der gefallenen Schöpfung, wie ein Tier das andere frisst. Da ist auch viel Feindschaft zu beobachten. Da sind giftige Schlangen. Da sind Spinnen, die auch giftig sind. Da sind Löwen mit scharfen Zähnen, die andere fressen. Das ist das, was wir sehen. Was für ein Gott mag das sein? Das können wir aus den Werken der Schöpfung nicht ableiten. Die Bibel aber sagt uns, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist. Dieser Schöpfer ist ein Gott der Liebe. Dieser Schöpfer hat einen Sohn und sein Sohn heißt Jesus. Auch das können wir nicht aus der Schöpfung entnehmen. Das ist einzig und allein nur aus der Bibel zu sehen. Und nur aus der Bibel erfahren wir, dass es einen Himmel gibt und eine Hölle. Wenn auch am Himmel gezeichnet, aber da müssen wir das Wissen schon haben aus der Bibel, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Wir wüssten nicht, was gut und böse ist. Das wissen wir nur, weil wir die Bibel haben. Das wissen wir aus den 10 Geboten und das wissen wir aus der Bergpredigt. Wir sehen, die Bibel ist und bleibt für uns unverzichtbar. Wir brauchen beides. die Botschaft der Schöpfung, um insbesondere fernstehenden Atheisten Argumente zu zeigen, zu liefern, dass sie an einen Gott nicht nur glauben können, sollen, sondern sogar müssen, wenn sie wirklich klar weiterdenken. Die Schöpfung hat darum für uns eine sehr, sehr große Bedeutung. Und auch wenn wir der Bibel glauben, sehen wir, dass das alles gut zusammenkommt. Wenn die Bibel von einem allweisen Schöpfer spricht und einem allmächtigen Schöpfer, dann ist das Universum nur so zu schaffen, von einem so mächtigen Schöpfer. Und die DNS-Moleküle zu programmieren, all das braucht einen unendlich intelligenten Schöpfer, der das vermag. Das sagt uns die Bibel, und das können wir auch aus den Werken der Schöpfung ablesen. Wir haben einen großen Bogen geschlagen, in der Schöpfung bis hin zur Bibel, ja bis hin zur Ewigkeit. Und wir alle, wenn wir noch nicht an der Stelle sind, sind eingeladen, zu ihm zu kommen, zu diesem Schöpfer. Und das Neue Testament lehrt uns, dass dieser Schöpfer derjenige ist, der auch am Kreuz war, dass das Jesus ist. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Und alles ist durch das Wort gemacht, ohne Ausnahme, alles. Dieser Jesus ist also alles. Er ist Anfang und Ende, A und O, Schöpfer und Erlöser. Er ist alles. Darum wollen wir ihn jetzt anbeten. Lieber Vater in dem Himmel, in Jesu Namen beten wir dich an. Wir wollen dir danken für deine Schöpfung, wo wir einige Blicke hineintun durften. Danke, dass wir darüber nur staunen können und darin deine Größe erahnen können. Aber Herr, du bist unendlich. Herr Jesus, du warst auf dieser Erde, kamst als Mensch zu uns, wurdest so, wie wir sind, mit allen Begrenztheiten. Und doch bist du in Wirklichkeit unendlich. Und wenn du wiederkommen wirst, werden wir dich sehen in deiner Unendlichkeit, in deiner Größe und Majestät, in deiner Kraft und Herrlichkeit. Und Herr Jesus, wir möchten dir sagen, dass wir zu dir kommen wollen und dass wir bei dir bleiben wollen. Lob und Dank sei dir, du unser Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns jetzt noch etwas Zeit nehmen. Wer Fragen hat, gerade zum Thema Schöpfung gibt es immer viele Fragen. Und da will ich versuchen, mich auch diesen Fragen zu stellen. Bitte schön.
Also mir ist daran gelegen, mal eine Auskunft zu bekommen, wie man sich also gut verteidigen kann gegen diese Evolutionslehre. Und auch Pfarrer sind der Ansicht, dass die Evolutionslehre durchaus nicht im Gegensatz zur Schöpfung steht. Man könnte also die Schöpfung oder besser gesagt die Evolution in die Schöpfung hineinbeziehen und dann wäre das auch in Ordnung.
Ich verstehe Sie, was Sie meinen. Das ist schade eigentlich, dass viele Theologen gekippt sind und auch den Weg der Evolution gehen, einschließlich Papst, wie wir vorhin gehört haben. Und die ungläubige Welt greift das ja wunderbar auf, wie wir sehen in solchen Zitaten, dass der Papst nun gesagt hat, dann gut, kein Problem, dann stammen wir eben vom Affen auch mit ab. Nicht? Das ist das Problem nicht so ungefähr. Macht der Frieden mit Darwin. So wird das ja, wurde ja immer wieder gesagt. Also hier mache ich keinen Frieden, sondern hier versuche ich auch eindeutig zu bleiben. Die Evolution ist nicht nur ein bisschen falsch, sondern sie ist im Ansatz schon falsch. Sie ist zutiefst falsch. Zutiefst. Und zwar, ich will das an einem Argument mal sehr deutlich vielleicht mal machen, die Information, ja, die wir in den Zellen finden, das gilt ja für jede Information, ist eine geistige Größe, kann also nur von einer nicht materiellen Quelle kommen. Die Evolution behauptet nun, dass Informationen und all die Dinge von alleine in der Materie entstehen, das heißt, die Materie macht das. Das ist also vom Ansatz falsch, ist nie beobachtet worden. Es gibt nicht ein einziges Experiment, das das belegt. Keins. Die Leute glauben also an eine Sache, die durch kein Experiment belegt ist. Ja? Ich habe darum dieses Buch geschrieben, am Anfang war die Information. Das Buch ist im Augenblick vergriffen, es wird aber Anfang des nächsten Jahres oder Frühjahr oder so neu erscheinen, in sehr erweiterter Auflage, mit sehr vielen Argumenten, auch mit sehr scharfen Schlussfolgerungen, dann haben Sie etwas, wo Sie das mit Argumenten haben. Das können Sie jedem geben, jedem Fachmann. Ein weiteres Buch kann ich Ihnen empfehlen, das kommt in diesem Monat raus. Das Buch heißt Fragen an den Anfang. Ein hervorragendes Buch, ist von 4 australischen Wissenschaftlern geschrieben, die ich auch persönlich kenne, in Form von 20 Fragen und sehr gut bearbeitet ist. Fragen an den Anfang. Der Titel ist auch ganz interessant. An den Anfang. Das sieht so aus, als wäre der Anfang eine Person. Ist er auch. Denn die Bibel sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, das ist Jesus. Also wem müssen wir die Fragen stellen? Den Anfang, Jesus. Also da ist auch schon im Titel das richtig gesagt. Das empfehle ich allen. Dieses Buch sollten Sie unbedingt beschaffen. Das können Sie auch jedem weitergeben, auch Wissenschaftlern, allen, auch Gläubigen. Das Buch ist insbesondere auch so angelegt, dass Gläubige ihren Glauben verteidigen können, weil sie dadurch viele Argumente finden. Ja, die Frage war, warum die Pastoren das glauben, ja, oder
nicht? Ja, oder wie man sich am besten verteidigen kann, ja. Zum Beispiel gegen einen Pfarrer.
Gegen einen Pfarrer wird es, nach meiner Überzeugung, ist ein Pfarrer am allerschwersten zu überzeugen. Die zweite Kategorie, ich weiß jetzt nicht, welche noch schwerer ist, das sind die Religionslehrer. Die sind auch fast nicht zu überzeugen. Fast nicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist nur meine Erfahrung in Begegnungen, Diskussionen. Da kommt man fast nicht weiter. Da muss man vielleicht sagen, lassen wir stehen.
Und die Wissenschaftler?
Die Wissenschaftler, am besten diskutiert das sich mit Atheisten. Das geht sehr gut. Also mit atheistischen Wissenschaftlern habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Das geht ganz hervorragend. Weil man sehr schnell, weil die Leute akzeptieren Naturgesetze, die akzeptieren naturwissenschaftliches Denken, und da kann man vom naturwissenschaftlichen Denken sehr schnell darauf kommen, wie es auch gezeigt, dass ein Gott sein muss. Und das können sie nicht mehr abschlagen dann. Ob sie dann den Schritt selbst gehen, um zu glauben, ist eine andere Frage. Aber wenigstens so weit, dass sie sagen müssen, ja, es muss einen Gott geben. Das kann man bei jedem schaffen. Also wenn man einfach mal ein Stück weit mit diskutiert und so Fakten nennt. Das ist nicht aus dem Wind zu schlagen. Hier ein anderes Buch wird mir hier gereicht, das ist nun gerade mein eigenes, Schuf Gott durch Evolution. Da finden Sie auch viele Argumente. Und zwar finden Sie naturwissenschaftliche Argumente wie auch biblische Argumente. Warum von der Bibel her eine Evolution auch nicht geht. Der Schöpfungsbericht ist so angelegt, dass er von 6 Tagen spricht. Und diese 6 Tage glaube ich auch. Was soll ich glauben? Wenn im Schöpfungsbericht das Wort Tag nicht gilt, dann muss ich natürlich fragen, ob an anderer Stelle, wenn in der Bibel das Wort Jahr erwähnt, was ist das denn? Dann wird manchmal gesagt, na ja, spielt keine Rolle, 1000 Jahre sind wie ein Tag, nicht? Dann bringe ich die 1000 Jahre da in den Schöpfungsbericht rein. Das geht aber nicht. Dann wäre ja Jesus heute noch nicht auferstanden, wenn er sagt, ich werde in 3 Tagen auferstehen. Es sind Tage, wird gesagt, in 3 Tagen, er war in 3 Tagen auferstanden. Sein Wort gilt, nicht? Und was ist dann ein Jahr, wenn das Jahr nicht gilt? Oder das? Wir, die beste Theologie, die Sie überhaupt nur machen können, ist, wenn Sie der Bibel in allem glauben. Und zwar ganz unvoreingenommen an die Bibel rangehen, ohne Evolution und ohne irgendwelche anderen Dinge, philosophische Vorkenntnisse oder sonst was, das macht die Bibel nur kaputt. Weil alle diese Ideen sind antibiblisch. Die meisten sind antibiblisch. Wenn wir das einfach mal als Ballast beiseite legen und sagen, jetzt gucke ich mal. Mir sagte mal neulich jemand, er sagte, wissen Sie, was bei mir war, als ich mich bekehrt habe? Ich habe den ganzen Denkschutt, den ich mal gelernt habe, in den Mülleimer geworfen und fing an, die Bibel zu lesen. Und dann war ich durch. Das ist eine gute Bekehrung. Wer den ganzen Müll beiseite tut und der Bibel glaubt, der ist auch übrigens bestens informiert. Auch über die Zukunft, über alle Dinge. Der weiß, wo die Welt herkommt. Der weiß, wie wir leben sollen. Der weiß alles, wer die Bibel kennt. Und zwar so viel, wie uns Gott gegeben hat. Ja, schön. Nächste Frage, bitte.
Ja, vielleicht noch was zur Ergänzung. Also es wird ja immer wieder gesagt, dass man irgendwie die Evolutionstheorie mit dem, was in der Bibel steht, in Einklang bringen kann. Ich denke mir, der entscheidende Punkt war jedenfalls auch für mich, oder ich habe es in Diskussionen auch immer wieder erlebt, dass in der Evolutionstheorie der Tod einen ganz anderen Stellenwert hat. Nämlich der Tod als etwas Kreatives, als etwas Positives ist, um eben das nicht lebensfähige auszumerzen. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht und damit eben auch unvereinbar. In der Bibel steht, der Tod ist der letzte Feind und er wird demnächst weggetan werden. Und am Anfang war er nicht in der Schöpfung enthalten. Nach dem Sündenfall kam er erst rein. Und Und ich denke mir, damit ist es klar, dass die Evolutionstheorie völlig unvereinbar ist mit dem, was in der Bibel steht. Das kann überhaupt nicht gehen.
Eben richtig.
Diese unterschiedlichen, ja, klaren unterschiedlichen Aussagen so gegeneinander überstehen, dass man nur sagen kann, entweder ja oder nein.
Nach der Evolution ist der Tod der Schöpfer des Lebens. Richtig. So steht es, ja. Und die Bibel sagt, der Tod ist die Folge der Sünde. Das kriegt man nicht zusammengebracht. Wie das die Theologen machen, verstehe ich überhaupt nicht. Es ist nicht zusammen. Das ist Feuer und Wasser. Das geht überhaupt nicht. Das geht immer auf Kosten der Bibel. Immer. Dann bleibt von der Bibel nichts mehr übrig. Denn wenn das nicht gilt, was zur Schöpfung geht, also wenn Gott sich in einer so grundlegenden Frage wie der Schöpfung geirrt hat, in seinem Bericht, den er uns gegeben hat, wer weiß, ob dann das mit dem Heil stimmt, so klar. Dann stimmt das auch nicht. Dann habe ich da auch kein Vertrauen zu. Aber wenn ich dem allem glauben kann, dann glaube ich auch der Erlösung, dann kann ich dem genauso gewiss glauben. Und da hat der Jesus gesagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wunderbar. Klar, das gilt, das stimmt. Bitte.
Ich habe dazu eine Frage. Wo tun Sie 70 Millionen Jahre hin?
70 Millionen?
70 Millionen.
Wo haben Sie die her?
Ja, 70 Millionen ist laut Evolutionstheorie hat sich das Leben entwickelt. Und in 6 Tagen ist alles geschaffen worden. Was haben die 70 Millionen gemacht?
Die 70 Millionen können Sie nicht physikalisch belegen und messen. Sie können physikalisch nur eines tun, nämlich eine eichbare Methode anwenden. Das ist die C14-Methode. Die wird manchmal schlecht gemacht, von Christen auch. Die ist gar nicht schlecht, die ist ganz gut. Weil die C14-Methode die einzige eichbare Methode ist. Es gibt alte Baumringe, jetzt muss man nur, also von 4000 Jahre alten Bäumen, müssen nur von jedem Ring eine Probe nehmen, messen den C14-Gehalt und dann finden Sie eine Eichkurve. Wenn Sie etwas Unbekanntes finden, gehen Sie mit der Konzentration in die Kurve rein und finden das Alter. Ganz grob, nicht? Nicht auf plus minus da ein paar Jahre, sondern ganz grob kriegen Sie das hin. Die Langzeituhren, die oft genannt werden, sind prinzipiell nicht anwendbar. Sie sind von der Evolution abgeleitet, daher kommen auch die 70 Millionen Jahre her und auch die 100 Millionen und auch Milliarden Jahre, kommt alles daher, ist von der Evolution abgeleitet, aber nicht von physikalischen Messwerten. Das muss man wissen. Denn niemand kennt bei den Isotopen, die zerfallen, die Anfangsmenge. Die ist ja unbekannt. Wenn ich heute 1 Kilogramm Uran habe, kann ich sagen, vor einer Halbwertszeit waren es 2 Kilogramm. Und vor 2 Halbwertszeiten waren es 4 Kilogramm. Aber wie viel waren es am Anfang? Weiß keiner. Darum sind alle diese Uhren, die man damit macht, unbrauchbar. Ja, nur die C14-Methode ist eichbar an Altern, die wir haben. Darum können Sie das Ganze wegtun. Noch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Die Kohle, von der Kohle wird gesagt, dass sie Millionen Jahre alt ist. Die hat sich auch also Millionen Jahren abgelagert. Aber wenn Sie die Kohle, da können Sie wunderbar die C14-Methode anwenden und können mit Hilfe der C14-Methode messen, wie alt die Kohle ist. Dann kommen da nur ein paar tausend Jahre raus. Evolutionisten sagen natürlich, man darf die Methode nicht anwenden, denn die Kohle ist ja laut Evolution mehrere Millionen Jahre alt. Aber wenn Sie warum darf ich denn nicht eine eichbare Methode, wo ich eine Eichkurve habe, warum darf ich das nicht anwenden? Das ist Ideologie. Das ist nicht Naturwissenschaft. Ja? Also die 70 Millionen Jahre, die können Sie beiseite tun. So, jetzt steht die Mahnung neben mir. Sabine macht jetzt hier Schluss machen. Muss ich leider aufhören oder ich muss mich dem beugen, aber ich bin natürlich noch hier. Fragen kann man immer noch stellen. Herzlichen Dank für ja, wir müssen den Satz noch zu Ende sprechen. Herzlichen Dank fürs lange Zuhören und auch für die Fragen. Das begeistert mich immer, wenn Fragen gestellt werden. Herzlichen Dank dafür.